Bei Sigurd Köhler gibt es ja kein einziges Bild, das ohne Hoffnung wäre. Und Hoffnung ist immer das Licht, das runterkommt, das die Welt hell macht, den Weg hell macht.
Hallo, ich bin Caroline Harrow-Gnendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um Malerei. Es wird spannend, weil es um einen Künstler von der Ostalb in Baden-Württemberg geht, um Sigurd Köhler, und zwei seiner Freunde von ihm erzählen. Er wäre nämlich dieses Jahr 100 geworden. Warum er vom Kunsterzieher zum Pfarrer wurde, wie er die Bibel gern auch mit anderen zusammen in Kunst verwandelt hat und wo auch sein Humor deutlich zu erkennen ist, darum geht's jetzt. Mit Annette Betzler vom Sigurd Köhler Museum Ellwangen und mit Hermann Sorg vom Sigurd Köhler Zentrum in Rosenberg. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's. Sie kennen ihn ja beide, weil er Pfarrer auf der Ostalb war und Sie sich dann angefreundet haben. Und Frau Betzler, Sie haben ja sicherlich auch mitbekommen, dass er fast immer und überall gemalt und gezeichnet hat. Und zwar nicht nur auf Leinwand, ne?
Nein, er hat überall hingemalt, was so zum Bemalen war. Es konnte eine Hauswand sein, es konnte jedes Bild sein, es konnte eine Serviette sein, es konnte eine Vorlage, was werden, um was zu sticken, vom Pfarrer Gewand oder irgendwas. Er hat alles bemalt. Und wenn jemand noch eine Unterschrift von ihm wollte und er hatte nur einen Kassenzettel, hat er da auch eine kleine Rose drauf gemalt.
Herr Sorg, Sie haben mir jetzt auch von Sigurd Köhlers Humor erzählt, dass er einfach so einen Knitz hatte, wie man so sagt. Und da haben wir gerade schon ein Bild gesehen, das kann man sich jetzt auch nochmal anschauen, das passt da ganz gut dazu. Das ist ein Bild aus der Geschichte Ein Stern geht auf aus Jakob. Da geht es ja um die Weihnachtsgeschichte und die heiligen drei Könige. Vielleicht können Sie kurz erzählen, was so dahinter steckt, was man da sehen kann.
Ja, Sigurd Köhler war ja nicht nur ein Maler, sondern auch ein begnadeter Zeichner und ein kleiner Dichter dazu. Und so hat er Weihnachtsgeschichten gemacht, jeweils für seine beiden Kirchengemeinden, und dazu gereimt und gezeichnet. Und eine Szene aus dieser Sache ist der heilige Josef, der das Jesuskind und die Maria zugedeckt hat und dann sich auch schlafen legt und aber den Heiligenschein vorher ablegt, denn er schläft ja jetzt neben dem Kind gewordenen Herrgott im Bett drin, und da braucht er keinen dazu.
Okay, also schön mit Humor das Bild. Jetzt war ja Pfarrer Sigurd Köhler erstmal, bevor er Pfarrer war, Kunsterzieher, so heißt es so schön, und Englischlehrer. Und hat dadurch auch verschiedene Stile gekonnt, also verschiedene Stile malen können. Und das sieht man hier jetzt auch nochmal in dem Paris, also hier bei den Skizzen erstmal. Das ist ja auch bei Ihnen im Museum in Ellwangen zu sehen, aber auch bei dem Paris-Bild. Und ich muss sagen, es erinnert mich so ein bisschen auch an den Maler Marc Chagall. Also war er vielleicht ein Vorbild für ihn, Frau Betzler?
Nein. Also dieses Bild ist natürlich nach Delaunay gemalt, ein kubistisches Bild, eine Jugendliebe quasi. Es waren Studenten, die nach Paris, das war diese Sehnsuchtsstadt, wo man hin wollte, dort in Montmartre gewohnt haben, runtergeguckt auf Paris und das gemalt haben. Chagall hat er verehrt. Er fand ihn gut, aber er war nie sein Vorbild. Sigurd Köhler hatte andere Vorbilder. Sein erstes Vorbild seit Kinder-Jugendtagen war Rouault. Von dem hat er gelernt, mit der Symbolik umzugehen. Das hat er bei dem gesehen.
Auch ein französischer Maler dann?
Auch ein französischer Maler. Von dem hat er die großen schwarzen Fragen, den Augen manchmal übernommen. Aber vor allen Dingen die Symbolik. Und sein zweites großes Vorbild war Velázquez. Velázquez nennt man den Theologen unter den Malern, und von dem hat er hauptsächlich die Sache mit der Perspektive übernommen. So, das kennt man von diesem spanischen Königskindchen von Velázquez und so. Diese Bilder hat er natürlich, das waren Vorbilder. Er fand Chagall wunderbar, alles gut, aber er war nicht unbedingt sein Vorbild.
Sehen Sie das auch so, Herr Sorg?
Genau so. Er hat einmal gesagt, Kate, ich kann mir keinen Chagall leisten, deswegen mal ich ihn selber so, wie ich ihn gern hätte.
Er hat ja mit 40 erst Theologie, katholische Theologie studiert und ist dann Pfarrer geworden. Wissen Sie, warum er diesen Berufswechsel gemacht hat?
Das hing zusammen mit Johannes dem 23.
Papst.
Papst, das war damals der Papst, der sehr beliebt war, der gut zuhören konnte, der die Kirche geöffnet hat, wie wir das in diesen Schritten vorher und nachher nicht gesehen haben. Er hat das Zweite Vatikanum, das Konzil, einberufen, konnte es leider nicht mehr vollenden, er ist vorher gestorben. Aber er hat quasi sich auch die Kirche versöhnt zwischen der Genesis und der Naturwissenschaft. Also diese Fragen immer, wie ist letztendlich die Welt entstanden? Und das hat er, dieser Johannes der 23., so wunderbar hingebracht, dass er die Kirche in so eine Aufbruchstimmung gebracht hat. Die Kirche wurde plötzlich ganz wichtig und offen. Und da hat Sieger Köder gesagt, als er dann zum Papst gewählt wurde, jetzt werde ich Theologie studieren.
Sieht man jetzt auch auf einem Bild. Ja. Da hat er links Johannes den 23. gemalt und auch dieses Fenster. Man sagt ja, dass der Papst gesagt hat, ja, ich will hier mal frischen Wind in die Kirche reinlassen.
In die Archive runter soll dieser Wind wehen. Und das ist ein Bild mit Teilhard de Chardin, dem großen Jesuit und Naturwissenschaftler, mit dem er diese Versöhnung mit der Naturwissenschaft hingebracht hat.
Kommen wir mal dazu, wie sich Sieger Köder selbst gesehen hat. Also es gibt ja einen Sieger Köder-Film von Gerhard Stahl. Und ich würde sagen, wir schauen mal in einen kurzen Ausschnitt davon rein.
Und mein Ziel, also abgesehen vom großen Ziel unseres Lebens, ist natürlich jetzt schon, mit Hilfe der Malerei Menschen die Bibel zu erschließen. Also ich fühle mich schon als ein, ja nicht so sehr wie ein Künstler, sondern wie ein Pfarrer, der malen kann. Und ich nehme halt, dass ich die Begabung habe, die habe ich halt, die nütze ich aus für meinen Beruf als Pfarrer.
Ja, das heißt, Sieger Köder wollte Menschen neugierig machen auf die Bibel. Ist ihm das gelungen? Wie haben Sie das erlebt, Herr Sorg?
Das ist ihm sicher gelungen, weil er die Bibel aus einer anderen Sicht gesehen hat. Er hat ja seine bekannte Tübinger Bibel in Bildern gemalt.
Die ist ganz in Schwarz-Weiß.
Die ganz in Schwarz-Weiß, ne? Rausgekommen ist während seinem zweiten Studium, während dem Theologiestudium. Und dort hat er die Bibel von Ostern her gesehen. Das erste Blatt in der Tübinger Bibel ist der zweite Petrusbrief. Und dann, nicht so wie wir es vielleicht in der Religion, also in der Grundschule gelernt haben, eine biblische Geschichte, sondern die Theologie von Ostern her zu sehen.
Also er hat es so ein bisschen umgedreht, Ostern an den Anfang gesetzt.
Genau,
da, ne?
Genau.
Okay. Und also ist ihm das gelungen, Frau Betzler? Also hat er Menschen für die Bibel begeistern können mit seinen Bildern?
Ganz sicher. Also zu dieser Tübinger Bibel möchte ich vielleicht noch sagen, er hat mit Ostern begonnen. Wir sollen diese Bibel jetzt weiterschreiben. Und da hat er uns natürlich auch aufgefordert dazu. Aber er konnte die Leute unglaublich begeistern, weil er so mit den Menschen so gut umgehen konnte, konnte ihnen alles erklären. Und es war nicht schwierig, mit ihm irgendwie über ein theologisches Thema zu reden.
Er hat es vor allem verstanden, die Geschichte zusammenzufassen. Ich denke an ein Bild mit dem Petrus. Dort unten, der Petrus wurde ja der Legende nach dem Kopf nach unten gekreuzigt, nicht so wie sein Herr. Und in Hohenberg sieht man dieses Bildfenster, wo das Kreuz von Petrus steht, nämlich im Grundriss der Petruskirche. Und der ist in blau, in dunkles Rot gezeichnet, wo er sagte, damals hat es begonnen, im blutgetränkten Sand der Christenverfolgungen als Diokletian oder Nero. Und was ist heute raus geworden? Das hat ihn später dann sehr beschäftigt. Dieses Fenster, von dem gerade die Rede war, war für ihn in späteren Jahren ein Stück weit wieder zu.
Okay, das heißt, er hat nochmal Dinge anschaulich gemacht und was so zwischen den Zeilen auch in der Bibel steht. Jetzt geht es ja auch oft um eine besondere Perspektive bei ihm. Also Sie haben bei sich im Sieger-Köder-Zentrum ja auch zwei Bilder hängen, so gegenüber voneinander. Da sieht man den auferstandenen Jesus und seine Jünger am See Genezareth mit ja, dem Mahl, dem Ostermorgenmahl. Genau. Einmal vom Wasser aus gesehen und einmal vom Land aus gesehen. Und wenn ich da als Besucherin reingehe, kann ich mich entweder nach rechts oder nach links drehen. Also ist ja auch sehr ungewöhnlich. Welche Idee steckt denn dahinter?
Ja, wo stehe ich als Christ? Entweder hier, so wie wir es auf dem Bild sehen, draußen bei den Fischern, beim Petrus und seinen Jüngern, die gefrustet waren, weil sie nach dem Kreuzestod am Ende waren und wieder fischen gegangen sind, und sehen dahinter dieses Feuer, wo dahinter eine Gestalt steht, nämlich der Auferstandene. Oder ich kann die Geschichte auch vom Auferstandenen her sehen. Ich blicke auf die Menschheit und auf, so wie auf diesem Bild hier, und sehe dahinter, dass zunächst mal vorne das Feuer und dahinter dann den Petrus, der übers Wasser hierher kommt und die anderen die Fische fangen und sehr viele fangen, eben aus der Sicht von Jesus her, von Christus her.
Okay, also kann ich mich nochmal so positionieren und schauen, wie ich dazu stehe. Frau Betzler, also immer wieder tauchen ja auch auf den Bildern von Siegerköder Sterne auf. Zum Beispiel bei dem Bild Maria durch einen Dornwald ging, da sieht man einen Stern ganz hell leuchten. Oder es kommt oft auch ein Lichtstrahl von oben, ein bisschen schwächer auch hier bei der Frau am Jakobsbrunnen. Das ist schon auffällig mit dem Licht. Was steckt so dahinter?
Also erstens, Sterne waren für ihn sehr wichtig. Alle Sternbilder, die er gemalt hat, die stimmen. Er hatte einen Freund, das war ein Physiker, und der hat ihm immer die Sternenhimmel ausgerechnet. Deswegen, wenn Sternenhimmel auf Bildern sind, stimmt es. Wenn so einzelne Sterne sind, ist es immer der Morgenstern. Morgenstern ist immer das Symbol von Christus. Und der leuchtet natürlich besonders hell. Und hier bei Maria durch einen Dornwald ging, da sieht man eine etwas gebückte Maria, eine sorgenvolle Maria, aber wo sie geht, da fangen diese Dornen plötzlich an zu blühen und dann ist über ihr das Licht. Und bei Siegerköder gibt es ja kein einziges Bild, das ohne Hoffnung wäre. Und Hoffnung ist immer das Licht, das runterkommt, das die Welt hell macht, den Weg hell macht. Und von daher gesehen, es gibt bei ihm gar nichts, wo nicht irgendwo Hoffnung drin wäre in einem Bild.
Ja, sieht man auch auf dem Bild von Maria Magdalena am Ostermorgen. Da kommt auch Licht von zwei Seiten. Und auf diesen Friedhof, also da einmal bei dieser Mauer hinten und dann das Licht, das auf Maria Magdalena fällt und die vor dem leeren Grab von Jesus steht.
Ne? Also. Das ist das Wichtigste, dass an diesem Bild das Licht von zwei Seiten kommt. Das Licht von der Welt, von Christus, der auferstanden ist, auf sie fällt dieses Licht. Aber hinten an der kaputten Friedhofsmauer, wo der Riss drin ist, wo die Maske drauf ist, die Maske des Todes, die ist zersprungen mit Ostern. Und da kommt das Licht von der anderen Seite.
Und dann gibt's auch noch ein Bild von einem Fenster von der Kathedrale von Chartres. Eine Rosette ist da zu sehen und auch da fällt das Licht dann durch auf den Betrachter drauf.
Da hat man ja immer gedacht, das Licht durch die Rosette fällt, kommt vom Jenseits, von der anderen Seite. Und so kommt dieses Licht zu uns rüber. Und in diesem Jenseits, wo sich alle Wege mal treffen werden, das ist unser Ziel.
Also das heißt, Hoffnung scheint immer durch bei seinen Bildern?
In jedem Bild.
Siegerköder hat ja auch oft mit Kirchengemeinden zusammen Kunst gemacht, gemalt und ja auch gestaltet. Und da schauen wir jetzt auch mal in ein Video rein. Da kann man mal sehen, wie das abgelaufen ist.
Soll fast schön, gell? Sie soll fast schön.
Wenn die Herren der ganze Prozessverfolger wollen, ist das sicher. Eine Woche im Hirsch einquartiert. Da kennt ihr sie jeden Tag her. Ja, erwecken jetzt einen falschen Eindruck, weil sonst machen es die Frau und ich gucke zu. Ja, ja.
Ja, da kann man auch schauen. Ja, ja. Da kann man auch schauen.
Ich glaube, wenn der Stab so ist, was ich da hält, und hat einer, der anguckt und steht. Wenn ich jetzt designiere,
Ja, dann kriege ich ein Original von Ihnen.
Nein, dann können Sie es teuer verkaufen, dann können Sie sich so einen Pilger kaufen.
Ja, also er hat immer wieder mit Gemeindemitgliedern zusammen auch Kunst gemacht. Was hat es denn gebracht und bewirkt, dieses Zusammen?
Sieger Köder war ein Mensch zum Anfassen. Er brauchte den Dialog, das Gespräch. Zunächst mal mit Ministranten hat er Krippele gebaut, Weihnachtskrippen gebaut. Und das ist dann so langsam in die Hände von mehreren Frauengruppen übergegangen. Es gab die Roseberger Krippelesfrau und die Hohenberger Krippelesfrau. Und so langsam hat er in den beiden Pfarrkirchen, in Rosenberg und Hohenberg, Krippen gestaltet, die aber die normale Dimension einer Krippe sprengen. Hm. Unsere Krippe beginnt am ersten Adventssonntag mit dem sogenannten Prophetenbaum. Die ganzen Weissagungen, die im Alten Testament zu finden sind, werden dort zu sehen sein. Der Micha, der Bileam, dann Jesaja natürlich und der Johannes am Schnittpunkt vom Alten und Neuen Testament.
Quasi die ganze Vorgeschichte von Weihnachten so, ne?
Genau, genau. Und in Rosenberg ist ähnlich, da kommen dann lokale Figuren gestalten dazu rein, die Waldarbeiter, die Jakobusbürger von Hohenberg kommen rein, auch Juden an der Klagemauer werden zu sehen sein. Und dann vor allem wieder, und es weist auf den Johannes den 23., der Zirkus Roncalli, der damals groß gemacht worden ist von dem André Heller. Und deswegen wird man auch einen Zirkuswagen sehen im Zirkus Roncalli dabei.
Ja, also und das gerade eben waren auch Krippenfiguren, hat man
und,
gesehen.
Und die Krippenfiguren wurden dann von diesen Frauen gemacht. Ja. So Drahtfiguren, die damit Kleisterpapier überzogen worden sind, angemalt wurden, Hände, die Gesichter mit irgendeiner Masse noch entsprechend gestaltet und oft von Sieger Köder natürlich noch bemalt worden sind.
Also und so eine richtige Gemeinschaftsarbeit, dann richtig. Nimmt man das auch nochmal neu, ganz anders wahr, kann ich mir
genau,
vorstellen.
Genau, es gibt in den beiden Pfarrkirchen und dann gibt es in Kapellen noch eine Bretterkrippe, eine Kastelkrippe, eine Säulenkrippe
im Rathaus. Bei Ihnen stand auch jetzt eine Krippe im Museum in Ellwangen.
Ja. Und seine Leute. Erste, die er selber ganz alleine gemacht hat, die haben wir jetzt im Museum.
Jetzt hat er auch einige Bilder zu Mählern gemalt, also wo Jesus mit anderen Brot und Wein teilt. Am See haben wir ja schon eines gesehen. Es gibt aber auch eins, das hängt in der Nähe von Rom in einem Speisesaal von einem kirchlichen Tagungshaus. Da ist Jesus mit Sündern, das sehen wir jetzt auch mal hier eingeblendet. Ja, man kennt diese Geschichte aus der Bibel. Frau Betzler, was mögen Sie denn an diesem Bild?
Da mag ich besonders erstens diese bunte Gesellschaft, die da ist, die uns alle ansehen, uns fragen, ob wir vielleicht uns mal an dieses Mal dazusetzen, ob wir vielleicht jemand eine Hilfe anbieten, ob wir uns irgendwie einbringen könnten. Sie sind alle eingeladen. Man sieht vorne die Hände von Jesus. Was mich aber am meisten fasziniert an diesem Bild ist, dass man im Hintergrund noch mal so eine Kratzzeichnung sieht. Das ist die Geschichte, früher sagte man vom verlorenen Sohn, heute heißt sie vom barmherzigen Vater, wo jetzt die Frage ist, wie reagiert der andere Sohn, wenn sich der Vater so freut über den Sohn, der gegangen ist, der das alles nicht wollte? Und das ist die Frage, was wird er machen? Wird er sich nicht zum Bruder zeigen? Dann ist er der verlorene Sohn. Und setzen wir uns nicht an diesen Tisch, bieten wir keine Hilfe an, sind wir der verlorene Sohn. Das fasziniert mich.
Er hat ja auch mal ein Abendmahlsbild für nur ein paar Stunden gemacht. Das sehen wir jetzt hier auch gleich mal. Hat er an eine Kirchenwand gemalt. Herr Sorg, vielleicht können Sie kurz erzählen, wie kam es dazu?
Es kam das von Leichnamsfest in Rosenberg. Das Wetter war unsicher. Die Kirche war eine große Baustelle. Sie war leer und ausgeräumt. Und da er schon vermutet hatte, dass man den Leichnamszug nicht machen konnte, die Prozession, hatte er in der Nacht vorher in die Abside des Altares ein Abendmahl reingemalt. Etwa so 4 Meter breit. Der Gipser musste vorher die weiße Farbe auftragen und er hat mit Kohlestifte dieses Bild gemalt. Und vor diesem Bild haben wir dann von Leichnam gefeiert, die 2 Stunden oder so. Und am nächsten Tag kam dann der Gipser und hat es zugegipst.
War das Bild weg?
Da war das Bild weg.
Okay.
Ein Bild für 2 Stunden. Und damit hat man auch schon gesehen, sein Hauptzweck, er wollte mit Bildern predigen. So wurde er oft beschrieben.
Herr Sorg, Sie sortieren im Moment eine ganze Menge mit einem ehrenamtlichen Team vom Siegerköder Zentrum. Dinge aus dem Nachlass, also Skizzen, Predigten, auch persönliche Gegenstände. Und da haben Sie zum Beispiel auch Tagebücher von ihm gefunden. Oder so wahrscheinlich einige Überraschungen sind da so zutage gekommen.
Das kann man durchaus so sagen, ja. Seine Bilder sind ja in Elwangen im Siegerköder Museum zu finden. Und sein ganzer anderer Nachlass kam damals noch als Vorlass nach Rosenberg zu uns. Und wir haben dann parallel dazu zum Siegerköder-Museum dieses Siegerköder-Zentrum errichtet. Und dort sind arbeiten jede Woche zwei, drei ehrenamtliche Arbeitsgruppen. Und dabei sind solche Tagebücher aufgetaucht, wie hier zum Beispiel die Chronik des Bund Neudeutschland, ein Jugendverband, dem er als Schüler angehört hat und später noch als Erwachsener.
Katholischer Jugendverband, ja. Und da hat er auch schon viel drin gemalt und gezeichnet.
Gemalt und vor allem die schönen Schriften sind auch von ihm. Er hat ja neben seiner Malertätigkeit auch gut reimen und dichten können. Er war ja Scheffelpreisträger am Abitur, das heißt, er war der beste Deutschabiturient damals in seinem Jahrgang. Wusste man später auch schon.
Sie haben ja auch viel privat mit ihm so erlebt, waren ja befreundet mit Siegerköder. Sie waren auch Pilgern, Sie haben auch miteinander gegessen, haben diskutiert, auch über seine Bilder. Woran erinnern Sie sich denn besonders gern, Frau Betzler?
Ich erinnere mich an ganz viele Dinge, dass er so spontan war, dass er mal bei uns zum Beispiel einen kleinen Bilderrahmen hat liegen sehen, einen kleinen barocken. Den hat er einfach mitgenommen und als er das nächste Mal kam, war eine kleine Rose drin. Sowas erinnere ich mich gern. Ich erinnere mich aber auch sehr gern an viele Diskussionen. Er hat auch mal ein Bild zugemalt, das ich sehr schön fand.
Zugemalt oder übermalt?
Es war wieder weiß. Weil er, wir haben darüber diskutiert, was da drauf war und es hat ihm irgendwie nicht gefallen. Es war ihm vielleicht zu scharf. Sowas. Es war aber trotzdem schön. Wir haben da oft über dieses Bild gesprochen, ganz oft, bis er es eines Tages zugemalt hatte. Okay. Aber es gibt unglaublich viele Erinnerungen. Sehr schöne, sehr schöne. Aber viele wichtige.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Sorg? Woran erinnern Sie sich besonders gerne?
Ganz spontan. Das Pilgern, oder? Wir waren unterwegs in Spanien.
Beim Pilgern auf dem Jakobsweg?
Beim Pilgern auf dem Jakobsweg. Ein heißer Tag. Wir sind dann zurückgekommen, haben auf dem Campingplatz unser Zelt aufgebaut und sind abends noch in Städtle reingelaufen. Und da sagte sein Freund zu ihm, der mit ihm schon zur Schule gegangen ist, der Eugen Hafner, Sieger stopft da Hemd rein. Weil er sein Hemd rausgehangen hat. Und dann hat der Sieger Köder gesagt, das ist mir sehr egal, daran erkennt mir kein Mensch. Und warum kommt jemand um die Ecke und sagt, ist das nicht der Pfarrer Köder? Wir haben gelacht, die Städtli ist halber aufgemacht.
Also auch in Spanien hat man, ihn gekannt als Maler. Fällt
mir so spontan ein.
Er war ja auch sehr mit der Region verbunden. Also er hat zum Beispiel auch Wasseralfingen mal gemalt. Also da hat er sich schon sehr daheim gefühlt, oder?
Er war sehr gern in dieser Region. Das merkt man ja auch, dass er eigentlich, außer dass er mal Vikar war in Ulm, eigentlich sofort wieder zurückkam und dann in Rosenberg Pfarrer war, seinen Unruhestand in Elwangen verbracht hat. Also von daher sieht man, er war mit der Region absolut ganz, ganz eng zusammen.
Er war vorher auch Stadtrat, zum Beispiel in seiner Heimatstadt Wasseralfingen, hat sich also für Kommunalpolitik interessiert, war geschichtlich interessiert, hat sehr viel dann später auch noch vom Krieg berichtet, aus seiner Sicht, schwierige Zeiten, die er da erlebt hat, vor allem als junger Mensch, die ihn sicher dann auch ein Stück weit geprägt haben. Aber wie gesagt, er hat seinen Humor gehabt. In Hohenberg werden Sie eine Hauswand finden. Dort ist ein Steinmetz drauf. Wenn man genau hinschaut, dann hat er die Gesichtszüge eines bekannten großen Malers aus Rom oder eines bekannten großen Politikers aus Bonn. Ich sage es nicht mehr.
Genau, zum Thema Krieg auch noch. Dieses Stichwort hatten Sie ja gerade noch genannt. Er hat ja auch in Paris ein Fenster gemacht. Da sieht man ja Verdun, also ein Zeichen auch für den Ersten Weltkrieg und eine Friedenstaube. Das heißt, so ein bisschen geprägt hat ihn das schon, sagen Sie.
Er hat mal gesagt, ich habe zwei große Dinge, Wunder erleben dürfen in meinem langen Leben. Das eine war die deutsch-französische Aussöhnung von zwei Erbfeinden, die jahrhundertelang sich gegenübergestanden sind. Und das zweite war die friedvolle deutsche Wiedervereinigung. Mhm. Das war für ihn ein Wunder.
Ja, jetzt in diesem Jubiläumsjahr wird es auch einige Veranstaltungen geben, wo Sie auch mit organisieren, vermute ich mal. Es wird Vorträge und Ausflüge geben zu diesen 100 Jahren Sieger Köder. Wir blenden auch mal die Seiten ein. Man kann natürlich auch Ihre Museen und Zentren besuchen. Vielleicht so zum Abschluss, haben Sie so ein Highlight, worauf Sie sich besonders freuen in diesem Jahr?
Also ich freue mich ganz arg auf den Vortrag von Professor Hubert Wolf, einem Kirchengeschichtler, keinem ganz Unbekannten, der in Münster Kirchengeschichte lehrt und der ihm öfter begegnet ist, und ich durfte bei manchen Begegnungen dabei sein. Und er wird über Franziskus und Joachim von Fiore reden und darüber sicher ganz neue Dinge erzählen.
Und die Verbindung zu Sieger Köder. Von Ihnen noch ganz kurz, worauf freuen Sie sich?
Bei uns gibt es auch Vorträge vom Herrn Schaller über Alfred Delp und Sieger Köder. Da hat der Herr Schaller seine Doktorarbeit drüber geschrieben. Das wird sicher sehr interessant. Vom Professor Hagmann, der macht einen Jakobusweg, geht er quasi mit Bildern von Sieger Köder. Und im Sommer mache ich eine große Ausstellung mit lauter humorigen Dingen und persönlichen Dingen vom Sieger Köder. Das wird im Sommer sein.
Es gibt also viel zu entdecken. Danke Ihnen für die Runde zu Sieger Köder, der einfach mit Bildern Menschen neugierig auf die Bibel machen wollte und mit viel Begeisterung gemalt hat. Danke Ihnen und danke Ihnen auch fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg. Außerdem auf Bibel.tv und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge zur christlichen Malerei gefallen hat, wie wär's mit der Podcast-Folge 106 mit Pfarrer und Maler Andreas Jaus aus Stuttgart?